Her, nachdem ich das letzte Mal hier bei euch gewesen bin. Und in diesen 2 Jahren sind wir alle älter geworden. Bei manchen sieht man es überhaupt nicht, bei vielen, bei manchen sieht man es mehr, bei manchen weniger. Und wir alle unterliegen diesem Alterungsprozess, unaufhaltsam, allen Anti-Aging-Maßnahmen zum Trotz. Und so wollen wir uns heute in der Predigt mal Gedanken machen über dieses Phänomen des Älterwerdens. Wie ist es im Alter? Der Volksmund sagt, mit dem Alter kommt die Weisheit. Aber stimmt das wirklich? Was meint ihr? Einer großen amerikanischen Studie zufolge zeigen tatsächlich Menschen über 60 Jahre im Vergleich zu ihren jüngeren Zeitgenossen deutlich mehr Eigenschaften, die man vielleicht allgemein als Lebensweisheit bezeichnen könnte. Beispielsweise die Fähigkeit, in einem Konflikt verschiedene Blickwinkel einzunehmen oder Kompromisse anzustreben. Und zwar unabhängig vom Bildungsgrad gilt dieses Studienergebnis, und von daher empfehlen auch Wissenschaftler, bei Konflikten bevorzugt ältere Menschen mit zur Lösung einzubeziehen. Aber ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht. Denn diese Beobachtung, mit dem Alter kommt die Weisheit, gilt nur begrenzt. Denn etwa ab 45 Jahren nehmen einige mentale Funktionen stetig ab, darunter das logische Denkvermögen zum Beispiel. Nach einer anderen wissenschaftlichen Untersuchung reagieren zum Beispiel Ältere in manchen Situationen uneinsichtiger als jüngere Leute und neigen dazu, weniger selbstkritisch zu sein, auch engstirniger zu werden. Das dürfte wohl der Grund sein, dass ältere Menschen eher auf Betrüger, auf windige Finanzprodukte hereinfallen als jüngere. Und so gilt eben auch das andere: Alter schützt vor Torheit nicht. Ein anderes internationales Forscherteam hat herausgefunden, dass die ältesten Studienteilnehmer zum Teil völlig irrationale Entscheidungen trafen, viel mehr als jüngere. Und auch in der Bibel finden wir eben diese Beobachtung. Einerseits finden wir Menschen, die auch im Alter sich durch eine ausgesprochene Lebensweisheit ausgezeichnet haben. Im Neuen Testament zum Beispiel Gamaliel oder Paulus, im Alten Testament Mose, Josua oder auch die älteren Ratgeber des König Salomo, dessen Sohn Rahabiam ja später den weisen Rat dieser Ältesten verworfen hat und den unvernünftigen Vorschlag seiner jüngeren Altgenossen folgte. Aber wir finden in der Bibel eben auch das andere, dass Menschen im Alter fragwürdige Entscheidungen trafen und mitunter auch persönlich problematische Entwicklungen nahmen, wie zum Beispiel Salomo. Wir haben eben schon in der Lesung davon gehört. In jungen Jahren war er sehr, sehr weise und liebte den Herrn von Herzen, aber wir haben es eben gehört, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, heißt es da in 1. Könige 11,4. Oder auch sein Urenkel Asa wird in der Bibel grundsätzlich eigentlich sehr positiv beurteilt, aber in 1. Könige 15, Vers 9 heißt es über ihn: Asa tat zunächst, was recht war in den Augen des Herrn, aber am Ende seines Lebens suchte er dann in einem Konflikt mit dem Nordreich Zuflucht bei dem König von Syrien, und der Seher Hanani, der ihn dafür kritisierte, den warf er dafür ins Gefängnis. Ja. Und als er dann selbst krank wurde, Asa, dann heißt es in 2. Chronik 16 über ihn: aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Was er kein Gegensatz sein muss, ja, aber bei ihm war es offensichtlich der Fall. Oder ich denke auch an Martin Luther, einen Mann, den Gott ja als Initiator der Reformation hier in Deutschland in besonderer Weise gebraucht hat, überhaupt kein Zweifel. Aber in fortgeschrittenem Alter zerstritt er dann sich mit vielen seiner Mitarbeiter und Vertrauten und nahm dann auch eine ziemlich judenfeindliche Haltung an. Noch 1523, also mit 40 Jahren, war Luther der erste maßgebende christliche Theologe, der für eine gewaltfreie Judenmission eintrat und auch für ihre gesellschaftliche Integration. Aber dann rückte er zunehmend davon ab und 20 Jahre später, also mit 60 Jahren, forderte er die Versklavung und Vertreibung der Juden. Er bezichtete die Juden sogar, Originalton Luther, 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück und rechte Teufel zu sein, und forderte schließlich Synagogen und Judenschulen zu verbrennen, die Juden aus ihren Gebieten zu vertreiben und so weiter. Also eine ziemlich problematische Entwicklung, die Luther da nahm und wodurch ja wahrscheinlich auch der Antisemitismus dann im Dritten Reich begünstigt wurde. Ähnlich entwickelte sich die Haltung Luther übrigens gegenüber der Täuferbewegung. In seinen Frühschriften kritisierte er noch die bereits begonnene Verfolgung der damals jungen Täuferbewegung und bekannte, es sei ihm, Zitat, nicht recht und wahrlich leid, dass man solch elende Leute so jämmerlich ermorde, verbrenne und greulich umbringe, man solle einen jeden glauben lassen, was er will. Aber dann wohl und auch unter dem Eindruck politisch aufrührerischer, auch schwärmerischer Tendenzen in Täuferkreisen, nahm er eine zunehmend feindliche Einstellung ein und schrieb dann bereits im Jahr 1531 zusammen mit Melanchthon ein Gutachten, das sich ausdrücklich für die Todesstrafe von Täufern aussprach. Ja, und auch in unserem heutigen Predigttext wollen wir uns mit einem Mann beschäftigen, der in der Gesamtschau ein großer Segen für sein Volk war, auch in seinem Alter, aber der in seinem fortgeschrittenen Alter eine problematische Entscheidung getroffen hat, die sich letztlich sehr negativ auf sein Volk ausgewirkt hat. Es geht dabei um den Propheten Samuel. Den Text finden wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 8. Zur Vorgeschichte sei noch erwähnt, dass nach einer Phase des geistlichen Niedergangs Israels unter dem Hohepriester Eli und seinen Söhnen es mit Samuel zu einem geistlichen Neuaufbruch gekommen war. Gott hatte Samuel anstelle von Eli zum Richter und ersten Prophet Israels berufen. Davon handeln die ersten drei Kapitel in dem ersten Samuel-Buch. Und unter seiner Leitung fand Israel dann zu einer geistlichen Erneuerung und auch wieder zu militärischen Erfolgen über seine Feinde. Und dann vergingen etwa 30 Jahre, in denen Israel der geistlichen und auch politischen Leitung Samuels folgte. Und da setzt jetzt unser Predigttext ein. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 8, ab Vers 1, ich lese nach der Schlachterübersetzung: Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Nationen. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll, wie sie es immer getan haben. Von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, indem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwanne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit sie vor seinem Wagen herlaufen und um sie als Oberste über 1000 oder als Oberste über 50 zu bestellen und damit sie sein Ackerland pflegen und seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter wird er nehmen und sie zu Zalbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und in seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte, Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird der Herr zu jener Zeit euch nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir sein wie alle Nationen. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen, unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme, setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Soweit der Predigttext. Wir finden uns hier etwa im Jahr 1050 vor Christus, kurz vor der Einsetzung Sauls zum ersten König Israels. Und mittlerweile heißt es hier, war Samuel alt geworden, Vers 1. Er dürfte zu diesem Zeitpunkt etwa 65 bis 70 Jahre alt gewesen sein. Also Helmut, hier haben wir es schriftlich, ne? Ab 65 ist man alt. Ja. Und von daher wird es thematisch eben auch heute um das Thema gehen, Herausforderungen im Alter. Aber ich darf den Jüngeren unter uns schon gleich versprechen, dass die Grundaussagen in diesem Kapitel auch für sie genauso relevant sind. Ja. Und darüber hinaus gehört es ja zur allgemeinen Lebensweisheit, vorausschauend zu leben. Ich erinnere nur an Psalm 90, Vers 12, Herr, da betet Mose, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden oder damit Weisheit unser Herz einsieht, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Und so ist eigentlich für Menschen aller Altersstufen immer gut, darüber nachzudenken, ja, wie würde es eigentlich mal sein, wenn ich älter werde, wenn ich alt werde? Was kommt da vielleicht auf mich zu? Denn mit dem Älterwerden erlebt man mitunter Herausforderungen, von denen man sich in jüngeren Jahren überhaupt keine Gedanken gemacht hat. In meiner Jugendzeit gab es einen Hit von Peggy March, mit 17 hat man noch Träume. Ja. Also es ist auch gar nicht schlecht, dass man als Mensch Ziele hat, dass man zielorientiert lebt. Aber wenn man älter wird, macht man oft die Erfahrung, ja, dass sich so manche Lebensträume oder Lebensziele, die man sich vorgenommen hat, gar nicht so erfüllen. Und diese Erfahrung musste eben auch Samuel machen. Er musste nämlich mit unerfüllten Wünschen fertig werden. Unter anderem mit dem unerfüllten Wunsch, dass seine Söhne seinem Vorbild nicht folgten und nicht in den Wegen Gottes lebten. Also eine erste Herausforderung im Alter, die auch schon in jüngeren Jahren als Vater oder Mutter auftreten kann, geistliche Abwege der Kinder. Aus Vers 3 ging hervor, dass seine Söhne korrupt waren. Sie suchten ihren Vorteil, nahmen Bestechungsgelder an und beugten das Recht. Dabei hatte Samuel sicher die besten Absichten mit seinen Söhnen. Das wird schon an den Namen der beiden Söhne deutlich. Der erste Sohn hieß Joel, was so viel bedeutet wie Yahweh ist Gott. Und sein zweiter Sohn Abia, die Bedeutung des Namens, mein Vater ist Yahweh. Also Namen, die deutlich machen, wie sehr es Samuel daran gelegen hatte, daran gelegen war, dass seine Söhne ein an den Herrn hingegebenes Leben führen würden. Aber offensichtlich ist es irgendwie schiefgegangen, obwohl Samuel sicher sich alle Mühe gegeben hat, sie zu einem gottesfürchtigen Leben anzuhalten. Und leider finden wir diese Konstellation im Alten Testament insbesondere öfters, dass gläubige Väter die Erfahrung machen müssen oder mussten, dass ihre erwachsenen Kinder irgendwann geistlich auf Abwege gekommen sind. Zum Beispiel auch David. Amnon, sein erstgeborener Sohn, wurde wegen Blutschande an seiner Schwester Tamar schließlich von Absalom, seinem zweiten Sohn, getötet. Absalom selbst zettelt dann einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater, gegen David an. Und Adonia, der vierte Sohn Davids, wollte auch das Königtum dann illegal an sich reißen. Und schließlich Salomo, wir haben es eben gehört in der Lesung, guter Anfang, aber im weiteren Verlauf dann Polygamie und Götzendienst. Also David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, musste im Alter mit diesem unerfüllten Wunsch fertig werden, dass seine Söhne geistlich auf Abwege kamen. Roger Libby sagt dazu, David hatte ein Erziehungsproblem, er war ein guter Staatsmann und hat so viel Zeit dort hinein investiert und das gab Mangelerscheinungen in der Familie. Das macht doch mal deutlich, wie wichtig es ist, dass auch Väter ihren Erziehungsauftrag in der Familie ernst nehmen, nicht nur alles den Müttern überlassen. Auch wenn es natürlich klar ist, dass auch die beste Erziehung keine Garantie dafür ist, dass die Kinder gläubig werden. Letztlich ist alles hundertprozentig Gnade, wenn Kinder dem Herrn folgen. Spurgeon sagt, Gnade fließt nicht im Blut. Das mag in gewisser Hinsicht tröstlich sein, wenn unsere Kinder nicht dem Herrn folgen, aber es entbindet uns dennoch nicht auch der Verantwortung für die Erziehung der eigenen Kinder. Nicht umsonst ist ja ein Kriterium des Ältestendienstes nach Titus 1, Vers 6, dass er gläubige Kinder hat. Auch wenn natürlich dann erwachsene Kinder irgendwann mal selbstverantwortlich sind für ihr geistiges Leben und nicht mehr die Eltern. Was bei Samuel noch auffällt, ist, dass nichts über seine Frau berichtet wird. Sie wird auch im gesamten Buch Samuel nicht erwähnt und ohne zu viel jetzt in das Schweigen der Bibel hineinlesen zu wollen, ist das sicher nicht das beste Zeichen für ihre Rolle als Mutter. Gerade im Kontrast zur Mutter Samuels, der Hannah, die ja in den ersten beiden Kapiteln als außerordentlich positives Beispiel dargestellt wird. Wie dem auch sei, Samuels Söhne waren korrupt und eigentlich nicht für den Richterdienst geeignet und dennoch trifft Samuel hier diese verhängnisvolle Entscheidung, seine Söhne als Richter einzusetzen. Und damit fällt natürlich auch ein kleiner Schatten auf das Leben von Samuel. Und Ausleger fragen sich natürlich, ja, warum hat der sonst so vorbildliche Mann, Samuel, ein Mann Gottes, hier diese problematische Entscheidung getroffen? Wir lesen hier nämlich nichts davon, dass der Herr ihn irgendwie auf eine Nachfolgeregelung seines Dienstes angesprochen hätte. Es ist hier sogar das erste Mal, dass wir von einer Entscheidung Samuels lesen, in der er nicht vorher das Angesicht des Herrn gesucht hatte. Wie zum Beispiel Mose, der, als er das Ende seines Dienstes herannahen sah, schon im Vorfeld, da betete Mose in 4. Mose 27, Vers 16 und 17, der Herr, der Gott, der allem Fleisch den Lebensodem gibt, wolle einen Mann über die Gemeinde einsetzen, der vor ihnen aus- und einzieht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also da sucht Mose schon frühzeitig das Angesicht des Herrn um dann schließlich einen Nachfolger in der Person von Josua zu finden. Aber bei Samuel lesen wir hier nichts dergleichen. Und ohne Samuel jetzt da direkt ein Fehlverhalten unterstellen zu wollen, es kann auch sein, dass nur nichts berichtet wird, wurde davon, dass er gebetet hat, besteht eben im Alter die Gefahr, aus der Routine zu handeln und nicht mehr aus der kindlichen Abhängigkeit vom Herrn. Gerade wenn man wie Samuel viele Jahre im treuen Dienst für den Herrn gestanden hat, ist nicht die Versuchung groß, aus der Erfahrung heraus zu handeln. Erfahrung ist gut, aber wenn man dabei die Abhängigkeit des Herrn vernachlässigt, dann ist es problematisch. Und mangelnde Abhängigkeit vom Herrn zeigt sich oft eben auch in einem mangelnden Gebetsleben. Denn Gebet ist ein Teil unseres Glaubenslebens, der unsere Abhängigkeit vom Herrn in ganz besonderer Weise deutlich macht. Das zeigt, wie es Kevin eben gesagt hat, dass wir nichts können, dass wir von ihm abhängig sind. Der frühere Evangelist Theo Lehmann hat mal davon berichtet, dass er viele Gespräche mit jungen Christen geführt hat, in denen er immer wieder zu hören bekommen hat, dass Gläubige in ihrem Leben, in ihrem Glaubensleben Zweifel hatten an Heilsgewissheit, mangelnde Freude, Niederlagen, geistliche Kraftlosigkeit und so weiter. Und dann nannte er den Grund, den Punkt, an dem seiner Meinung nach aus diesen Gesprächen alle Schwächen, Abweichungen und Rückfälle angefangen haben. Und zwar sagte er, der Punkt sei genau da, wo man das Gebet vernachlässigt, das persönliche Gebet. Zitat Theo Lehmann, so oft ein Christ rückfällig wird, da fängt sein Abrutschen mit einer Gebetsflaute an. Das ist einfach elementar, das Gebet. Ja. Auch unser Herr Jesus hatte die Gewohnheit, morgens sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen und zu beten. Markus 1, 35. Und vor der Berufung der 12 Jünger hat er eine ganze Nacht im Gebet verbracht. Lukas 6, Vers 12. Und eigentlich war auch Samuel ein vorbildlicher Beter. Das sieht man schon daran, dass an einer Stelle im Buch des Propheten Jeremia, in Kapitel 15, Vers 1, da wird berichtet, dass Gott mal sehr zornig auf sein Volk gewesen war. Und dann spricht der Herr zu Jeremia, selbst wenn Mose und Samuel vor mich hintreten, so wollte ich doch mein Herz diesem Volk nicht mehr zuwenden, sagt der Gott. Also da wird Samuel indirekt vom Herrn als besonders vollmächtiger Beter eigentlich charakterisiert, indirekt. Aber hier in der Frage der Nachfolgeregelung seines Dienstes hat er möglicherweise das Angesicht des Herrn nicht gebührend gesucht. Ist auch möglich, dass Samuel sich nicht kritisch mit seinen Söhnen auseinandergesetzt hat, nicht kritisch genug, nicht geprüft hatte, ob sie für diesen Dienst als Richter auch die nötige geistliche Qualifikation hatten. Ähnlich ja schon wie bei seinem Vorgänger, dem Hohepriester Eli, der auch seine korrupten Söhne Hophni und Phinehas dann eingesetzt hatte als Priester. Möglicherweise lag bei Samuel auch ein unkritisches Realitätsverlust im Blick auf seine Söhne vor. Und er hat sich vielleicht ein falsch positives Wunschbild über seine Kinder aufgebaut. Gerade wenn man sich viel Mühe gegeben hat in der Erziehung und dann erleben muss, die Kinder folgen dem Herrn nicht so mit ungeteilten Herzen nach, gehen vielleicht fragwürdige Wege, dann besteht die Versuchung, ihre geistlichen Mängel zu bagatellisieren. Die eigenen Kinder durch die berühmte rosarote Brille zu sehen. Es könnte auch sein, dass Samuel einfach sein fortgeschrittenes Alter gespürt hat, seine abnehmende körperliche und geistliche Leistungsfähigkeit, hat sich vielleicht auch Sorgen über die Zukunft Israel gemacht für die Zeit nach ihm. Und dann besteht gerade im Alter eben die Versuchung, kurzsichtige und kurzschlüssige Entscheidungen zu treffen, weil man sich eben mehr an den eigenen begrenzten Ressourcen, körperlichen und seelischen Ressourcen orientiert, als an Gottes Kraft und seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Vermutlich war nämlich für Samuel noch gar nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, als Richter Israels abzutreten. Obwohl er, wie gesagt, bereits zwischen 65 und 70 Jahre alt gewesen war. Ratet mal, wie lange Samuel nach diesem Ereignis noch gelebt hat. Etwa 25 bis 30 Jahre hat er noch gelebt. Er hat noch David zum König gesalbt. Er hat David noch begleitet, als er auf der Flucht vor Saul war. Also möglicherweise hatte es Samuel in dieser Situation versäumt, Gottes Angesicht zu suchen, ihn um Rat und Führung zu fragen. Vielleicht hätte dann der Herr ihn ermutigt, einfach auszuharren, bis der verheißene König David eingesetzt werden konnte, der aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren war. Und so trifft eben hier Samuel, wie gesagt, mit der Einsetzung seiner Söhne als Richter eine Entscheidung, die dem Volk natürlich dann auch ein Argument in die Hand gab, das jahrhundertelange bewährte Prinzip von Gottes Führung über die Richter abzulehnen, nach einem König zu verlangen. Vers 5, da sagten die Ältesten Israel zu Samuel: Sieh, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze nun einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Also die Einsetzung seiner korrupten Söhne befeuerten im Volk wahrscheinlich das Verlangen nach einem König. Und dieses Verlangen nach einem König muss für Samuel sicher so etwas wie ein Schlag ins Kontor gewesen sein, denn er hatte ja ca. 50 Jahre seinem Volk treu als Richter gedient und nun muss er erleben, dass sein Volk mehr oder weniger ihn und seinen Richterdienst verwirft und nach einem König verlangt. Vers 6, da hieß es: Das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten: Gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und damit macht eben Samuel in fortgeschrittenem Alter die Erfahrung eines weiteren unerfüllten Wunsches, nämlich mangelnde sichtbare Frucht trotz langjährigem treuen Dienst für den Herrn. Trotz seiner guten geistlichen Führung als Richter und Prophet kam es nach 50-jährigem Dienst, muss ich mal vorstellen, ja, wieder zu einem geistlichen Niedergang Israels. Das Volk wendet sich vom Richtertum Samuels ab und damit auch von Gott selbst. Und in den nächsten Kapiteln muss Samuel auch miterleben, wie der von ihm dann gesalbte König Saul nicht zu dem Mann nach dem Herzen Gottes wird, wie er sich erhofft hatte. Und solche Enttäuschungen trotz jahrzehntelanger Arbeit und hingegebenen Einsatz muss man als geistlicher Leiter auch erstmal verdauen. Aber mit dieser Erfahrung musste auch ein Paulus zum Beispiel fertig werden. In Philipper 2, Vers 21 schreibt ihr: Alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Und auch ein Martin Luther schrieb in einem seiner letzten Briefe an den Fürsten von Georg von Anhalt: Aus dieser Lehre, also er meint da seine reformatorische Lehre, die ja bis heute vorbildlich ist, ja, sola Christus, also Errettung allein durch Jesus, sola gratia allein durch Gnade, sola fide allein durch Glaube und sola scriptura allein durch das Zeugnis der Schrift. Wunderbare Wahrheiten, die er da herausgestellt hat. Und dann schreibt er aber: Aus dieser Lehre wird die Welt nur je länger, je ärger. Schreibt Luther, Zitat: Unsere Evangelischen werden siebenmal ärger als sie zuvor gewesen. Denn nachdem wir das Evangelium gelehrt haben, so stehlen, lügen, trügen, fressen und saufen wir und treiben allerlei Laster. Wir leben in Sodoma und Babylon, alles wird täglich schlimmer. Wir wollten angefangen haben zu predigen, wenn wir vorher gewusst hätten, dass so viel Unglück, Rotterei, Ärgernis, Undank und Bosheit darauf folgen sollte. Natürlich muss man an der Stelle fragen, inwieweit die Reformation wirklich eine echte, durchgreifende Reformation war. Aber dennoch, auch Luther musste diese Erfahrung machen, dass nach großem Einsatz er am Ende seines Lebens mit der Herausforderung fertig werden musste, dass vieles, was er sich erhofft, erträumt hatte, einfach nicht in Erfüllung gegangen ist. Und dann besteht eben die Gefahr, sich entmutigen zu lassen und zu resignieren. Eine weitere Gefahr, die durchaus auch schon früher auftreten kann. Ich habe letztens von einem Bruder gehört, der macht evangelisierten Büchertisch. Nach 3-4 Jahren, ach, ist bisher noch keiner in die Gemeinde gekommen, sollen wir weitermachen? Ja. Man fragt sich dann, was hat mein ganzer Dienst eigentlich gebracht? Hat sich die Mühe gelohnt? Hat mein Einsatz irgendwas bewirkt? Aber gerade da können wir jetzt in diesem Text von Samuel lernen. Der nämlich seinen Blick sofort weg von den Umständen auf den Herrn gerichtet hat. Vers 6, das Wort war übel in den Augen des Herrn, dass sie sagten, gib uns einen König, dass er Richter über uns sei. Und Samuel betete zu dem Herrn. Fast reflexartig trifft er hier die Entscheidung, das Angesicht des Herrn zu suchen. Und eine solche Haltung der engen Gemeinschaft mit dem Herrn, auch im Gebet, ist immer ein Zeichen eines lebendigen Glaubenslebens. Auch der Erweckungsprediger Charles Finney aus dem 19. Jahrhundert war ein Beter. Er vertrat zwar in Bezug auf den Heiligen Geist eine umstrittene Lehre, aber dennoch hat ihn Gott gesegnet und durch seinen Dienst bekehrten sich schätzungsweise Hunderttausende damals in den USA. Und er sagte Folgendes: Ich muss es immer wieder betonen, dass eines der Hauptmerkmale jeder Erweckungszeiten war, dass allenthalben der Geist des Gebets herrschte. Es kam zum Beispiel vor, dass sich Neubekehrte dermaßen zur Fürbitte für die Unbekehrten gedrungen fühlten, dass sie ganze Nächte hindurch auf den Knien lagen, bis ihre Kräfte völlig erschöpft waren. Der Heilige Geist legte den Gläubigen die Sorge für das Heil unsterblicher Seelen aufs Herz und trieb sie zu feierlichem Ernste und äußerster Wachsamkeit in Wort und Wandel an. Anstatt sich wie früher mit nebensächlichen Dingen zu unterhalten, wenn sie zusammenkamen, beugten sie gemeinsam ihre Knie und flehten Gott um Gnade für ihre unbekehrten Brüder und Schwestern an. So verabredeten sich manche, für die oder jene Seele in Sonderheit einzustehen. Und der Erfolg war in der Regel wunderbar. Die Gebetserhörungen mehrten sich in so auffallender Weise, dass unmöglich an Gottes Willigkeit zu geben, über Erbitten und Verstehen gezweifelt werden konnte. Und im Gebet Priorität einzuräumen, das zeichnete ganz grundsätzlich Samuel eigentlich aus. Und in der Gemeinschaft mit dem Herrn bekommt er dann auch die richtige Perspektive für die aktuelle Situation. Vers 7, da sprach dann der Herr zu ihm, höre auf die Stimme in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Und da erhält dann Samuel auch den nötigen Trost, den jeder auch braucht, wenn er Enttäuschungen macht. Vers 8, entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, dass ich auf Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen, anderen Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. Ja, also Samuel erhält da vom Herrn die richtige Perspektive, dass er jetzt nicht schuld war an dem geistlichen Niedergang Israels. Und Samuel erhält auch den Auftrag, Israel weiter geistlich zu führen. Vers 9, und nun höre auf ihre Stimme, doch warne sie mit allem Ernst und mach ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen wird. Also eine enge persönliche Gemeinschaft in Wort und Gebet ist elementar. Das kam auch vorher in dem Zeugnis vom Maxim raus, ja, völlig unabhängig vom Alter, ist für unser Glaubensleben unablässig, ja, ob wir es gelernt haben, ein konsequentes Gebetsleben zu führen und täglich eine lebendige, stille Zeit in seinem Wort zu verbringen. Wer das nicht schafft, der wird geistlich untergehen in den Herausforderungen des Alltags, im Beruf, erst recht im Alter. Aber Samuel bewährt sich hier als geistlicher Leiter Israels, genauso wie der Herr es ihm aufgetragen hat, gibt er Gottes Wort uneingeschränkt weiter. Vers 10, da heißt es, und Samuel sagte dem Volk alle Worte des Herrn. Und in den folgenden Versen, 11 bis 17, zählt Samuel dann dem Volk alle negativen Konsequenzen auf, die auf sie zukommen würden, wenn sie sich tatsächlich für einen König nach ihren Wünschen entscheiden würden. Ich möchte jetzt gar nicht auf Einzelheiten eingehen, aber nur auf einen Punkt hinweisen. In diesen 7 Versen, 11 bis 17, lesen wir 6-mal davon, dass der selbsterwählte König nehmen wird. Die eigenen Kinder, Vieh, Felder, Weinberge. Und so ist es mit selbsterwählten Königen. Man wird letztlich nur verlieren. Wie anders verhält es sich da mit dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, Jesus Christus, der alles gegeben hat, der nichts genommen hat, der alles gegeben hat, der hat seine wunderbare Herrlichkeit als Sohn Gottes im Himmel verlassen, ist Mensch geworden, hat auf der Erde ein entbehrungsreiches Leben geführt, hat sein Leben gegeben als Opfer für unsere Schuld. Das Einzige, was er genommen hat, ist deine und meine Schuld. Und das stellvertretende Gericht Gottes dafür. Das hat er genommen. Damit auch heute noch, im Jahr 2023, Menschen frei werden von ihrer Schuld. Ein neues Leben finden können, durch ihn selbst. Aber er bietet seine Herrschaft an. Er zwingt niemanden seine Herrschaft auf als König. Aber er ist der wahre König, der niemals enttäuschen wird. Der gibt auch alles, was wir für unser Glaubensleben brauchen. Das wird er uns geben. Wir müssen nur unser Herz ihm geben. Aber oft ist es heute so, wie schon damals, Menschen hören nicht auf Gottes Wort. Trotz der Warnung Samuels weigert sich das Volk, auf seine Worte zu hören. Vers 19 und 20 nochmal. Das macht nichts, sagen sie da. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir sein wie alle Nationen. Also natürlich war der Wunsch Israels nachvollziehbar, dass die korrupten Söhne abgelöst werden mussten. Das ist klar, dass sie nicht Richter sein könnten. Missstände im Volk Gottes müssen behoben werden. Keine Frage. Aber eben in der Weise, wie es Gott vorgesehen hat. Aber Israels Wunsch nach einer Reform orientierte sich nicht nach Gottes Vorgaben, sondern nach dem Vorbild anderer Nationen. Sie wollten so sein wie die Welt auch, wie die anderen Menschen auch. Und damit stahl man sich aus der Abhängigkeit Gottes. Und es bedeutete schließlich natürlich auch eine Verwerfung Gottes. Aber wenn man die Herrschaft Gottes ablehnt, begibt man sich automatisch in die Abhängigkeit anderer Menschen oder anderer Mächte. Und das ist eben eine Gefahr, in der nicht nur Ältere stehen, sondern es gilt für Christen in jeder Altersgruppe und auch ganze Gemeinden, die stehen in der Gefahr, dass sich den Prinzipien, den Vorstellungen der Welt anpassen, auch was Leitungsstrukturen angeht, ja, wie damals in Israel. Solche Tendenzen hat es schon ganz früh in der Kirchengeschichte gegeben, schon in den ersten Jahrhunderten, als man sich immer wieder mit Irrlehren konfrontiert sah, in der jungen Gemeinde damals, und dann nach Möglichkeiten gesucht hat, ja Mensch, wie kann man sich vor so einer falschen Lehre schützen? Also eigentlich ein Reformbestreben aus gutem Motiv. Aber dann kam man spätestens im 4. Jahrhundert auf die Idee, eine übergemeindliche geistliche Autorität einzusetzen, eine Führungsperson, die in allen Lehrfragen das letzte Wort haben sollte. Und damit hat man natürlich dem Papsttum den Weg bereitet, ein hierarchisch geordneter gemeindlicher Überbau, der in der Bibel überhaupt nicht vorgesehen ist. Deshalb bin ich auch froh, dass wir als Freie Baptistengemeinden ganz bewusst keinem überregionalen Bund angehören mit dem Präses, also der Bischof an der Spitze, der für uns die Dinge regelt. Ja, auch wenn wir eine enge Gemeinschaft miteinander haben, uns unterstützen und so weiter, sondern wir wollen ganz bewusst einzelne Gemeinden haben, die in der Abhängigkeit direkt von Gott und seinem Wort bleiben wollen und damit auch eben bei den Leitungsstrukturen, wie wir sie im Neuen Testament finden, Älteste und Diakone. Da ist es aber auch wichtig, dass dann die ganze Gemeinde wie ein Mann hinter dem Ältesten steht und den Diakonen. Aber wenn wir deshalb von der Welt als Splittergruppe angesehen werden, das ist völlig unerheblich. Ja, denn wir suchen nicht die Ehre bei Menschen, sondern bei Gott. Das Volk Israel hat sich leider damals an die Leitungsprinzipien der Welt angepasst. Sie wollten nicht mehr eine Sonderrolle als Volk Gottes einnehmen, die Abhängigkeit von einem unsichtbaren Gott. Ja, sie wollten lieber einen sichtbaren König mit begrenzter Macht als einen unsichtbaren Gott mit unbegrenzter Macht. Vers 20, da heißt es, gib uns einen König, der vor uns herzieht und unsere Kriege führt. Eigentlich hatte Gott einen König nämlich vorgesehen für Israel. Das wird schon in den Bundesbestimmungen deutlich, in 5. Mose 17, Versen 14 bis 15, da sind schon wichtige Voraussetzungen genannt für die Einsetzung des Königs, aber der Zeitpunkt war noch nicht gekommen. Der Zeitpunkt war noch nicht gekommen und das Volk begehrte auch einen König nach ihren falschen Motiven. Sie wollten einen König, der ihren Wünschen entsprach, einen Helden, einen Führer, zu dem sie aufschauen konnten, ja, Saul, deren Kopf größer war als alle anderen. Ja. Und weil Gott in gewisser Hinsicht ein Gentleman ist, gibt er dem Begehren des Volkes nach, obwohl es nicht seinem Willen entsprach. Offensichtlich lässt sich Gott auch zu etwas erbitten, obwohl es nicht sein Wille ist und letztlich schadet. Und sie ließ der Herr Israel diesen selbsterwählten Umweg gehen, bis sie schließlich bereit waren für den Mann nach dem Herzen Gottes, den König David. Und diese Lektion wird Israel in der Endzeit nochmal in viel dramatischerer Weise wiederholen müssen, weil sie den wahren König Jesus Christus abgelehnt haben. Da werden sie dann auf den Antichristen, auf den falschen Christus hereinfallen und ihm folgen. So ist es eben. Wer sich Gottes Führung nicht unterstellen will, muss einen leidvollen Umweg über die selbsterwählten Führer und Könige gehen. Aber gerade deshalb ist es wichtig, dass Menschen in unserem Umfeld begleitet werden von Gläubigen, wie es Samuel war, der sich auch von dem Ungehorsam Israels nicht deswegen abgewandt hat von seinem Volk, sondern es begleitet hat. Er gab Gottes Wort unverfälscht weiter, hat es nicht dem Geschmack der Masse angepasst. Und auch heute ist es eben wichtig, dass wir den Menschen Gottes Wort weitergeben, ohne Abstriche. Auch der Apostel Paulus konnte bei seinem Abschied von den Ältesten in Ephesus sagen, ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und so bleibt in unserer Geschichte Samuel ein großes Vorbild als geistlicher Leiter, auch wenn er in seiner eigenen Familie und auch dem Volk Gottes kaum Frucht seiner jahrzehntelangen Arbeit sah. Trotz dieser unerfüllten Wünsche bewahrte sich Samuel auch im Alter die kindliche Abhängigkeit von Gott. Trotz seiner problematischen Entscheidung seine Söhne als Richter einzusetzen und der darauf folgenden schmerzhaften Erfahrung, dass sich Israel nach jahrzehntelanger Arbeit von Gott abwendete, widerstand er der Versuchung, sich den Prinzipien und Maßstäben der Menschen der Welt anzupassen, sondern gab Gottes Wort unverfälscht und kompromisslos weiter. Ja, möge dieses Vorbild Samuels dazu dienen, damit wir auch jetzt schon, unabhängig von unserem Alter, uns als treue Diener bewähren und von Gott gebrauchen lassen. Amen.